Der Titel dieser Predigt lautet: Wisst ihr nicht? Und es sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus, die uns sagen: Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und dieses Wort für den Anfang zu wählen hat sich logisch ergeben, weil wir bei unserem heutigen Thema fürs Erste Jesus betrachten wollen als jugendlichen Gast aus dem Himmel hier auf Erden. Wie es auch der Liederdichter Paul Gerhardt gesehen hat, Gottes Kind, das verbindet sich mit unserem Blute in seinem Lied »Fröhlich soll mein Herz springen«. Jesus Christus wurde demnach erfunden als ein Mensch wie wir, aber ohne Sünde. Es ist eine ganz spezielle Entwicklung, die Gottes Wort uns mit der Kindheit und Jugend Jesu vorlegt. Zuerst die Empfängnis durch den Heiligen Geist, was Josefs Ehepläne schwer ins Wanken brachte. Dann die Geburt in jener Viehunterkunft nächst Bethlehem. Dann Jesus als Flüchtlingskind, dem zuvor gehuldigt wird von den Magiern aus dem Morgenland, und dann das Arbeiterkind in Nazareth. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Fürwahr. Jesaja ruft dazu aus: Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Als mythologische Erzählungen aller Zeiten und Völker sprechen ja viel von Helden, wie zum Beispiel einem Herkules, der mit Kraft und List einen Sieg nach dem anderen erringt. Doch auch gerade das Wort der Wahrheit, die Bibel, spricht auch von Helden, von einem Goliath und von Og, dem König von Bashan, dessen Bett hat eine Länge von 4,5 Metern, und von den Enakitern und von den Riesen zur Zeit Noahs. Hier aber ist mehr als nur ein Mensch, mehr als eine Sagenfigur. Hier ist mehr als ein Riese der Vorzeit. Hier ist mehr als ein gewaltiger Himmelsbote wie Michael. Hier haben wir eine ganz andere Dimension vor uns. Viele sind ja berühmt geworden, mächtig und stark. Aber gegen den Gotthelden Jesus Christus, den Sohn Gottes, hier in seinem Erdenleben, da wiegen sie selber und alle ihre Taten weniger als nichts. Warum? Weil seine Lebens- und Siegeskraft in der Zeit, wo er auf Erden weilte, als Mensch wie wir, ganz anders gegründet war und auch anhaltend so geblieben ist. Und zwar, er war in der steten Verbindung mit seinem himmlischen Vater. Und uns zum Heil sei extra noch gesagt, dass diese stete Verbindung gar nicht so selbstverständlich war, wie wir das gerne hineininterpretieren, um uns ein Stück weit freizukaufen von unserer adäquaten Verantwortung zu ihm als Kinder Gottes. In den Evangelien finden wir nämlich, dass er als der Allerverachtetste und Unwerteste auf Erden erschienen ist, diese Verbindung zu seinem Vater sich durch Gebet und Flehen und unter Tränen aufrechterhalten hat. Und auch wo wir öfter jammern, es ist nicht leicht hier auf Erden und uns fremd hier fühlen, da war es für ihn, den Himmlischen hier auf Erden, ungleich schwerer, härter und grausamer als für uns, die wir ja als Sünder geboren sind, also aus dem Grundelement dieser Welt bestehen. Und deshalb versuchen wir jetzt, das Geheimnis seines Daseins zu betrachten, soweit wir überhaupt diesbezüglich das Geringste erahnen können, sozusagen das Leben seines Lebens, die stete, die ununterbrochene Verbindung zum Vater. Und dazu sehen wir uns heute einmal das erste Wort an, das uns aus seinem Mund überliefert ist. Und das steht in Lukas 2 und beachten wir dabei besonders, nahezu jeder Satz beginnt mit einem Und. Es handelt sich dabei also um eine logische Abfolge. Da steht in den Versen 40 bis 49, und ich lese noch Janzen: Das Kindlein wuchs und wurde mächtig im Geist, erfüllt mit Weisheit. Und Gottes Gnade war auf ihm. Und alljährlich zum Passafest zogen seine Eltern nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt geworden war, Sie waren nach Jerusalem hinaufgegangen, nach der Sitte des Festes, und hatten die Tage vollendet, blieb der Knabe Jesus, während sie umkehrten, in Jerusalem zurück. Und Josef und seine Mutter merkten es nicht. In der Meinung, er sei bei der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit, und sie suchten ihn bei den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem um und suchten ihn. Es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen in der Tempelstätte fanden. Er saß mitten unter den Lehrern und hörte ihnen zu und befragte sie. Alle, die ihn hörten, staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, waren sie bestürzt. Und seine Mutter sagte zu ihm: Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sagte zu ihnen: Was ist es, dass ihr mich suchtet? Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, das meines Vaters ist? Da wird es dem geneigten Bibelleser jetzt schwer möglich sein, einen anderen Ausspruch zu finden, der den tiefsten Inhalt des Lebens des Gottessohnes hier auf Erden so ganz und so voll bezeichnet, wie dieses eben gehörte Wort aus seinem Mund, dieses Wort, das eben so tiefsinnig wie geheimnisvoll ist: Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Im Grunde ist es einmal mehr eine Frage Gottes an den Menschen. Es ist eine Gegenfrage auf die Klage der Mutter, auf ihre Anklage hin, wobei er auf ihre unpräzise Wortwahl »dein Vater und ich« in der ihm eigenen feinfühligen Art ohne Vorwurf reagiert, indem er ein verstärktes Zeugnis von seinem wahrhaftigen Vater ablegt. Und gleichzeitig ist es ein Zeugnis über sich selbst, über seine Sendung in die Welt und über seine Stellung zu Gott. Zwar ist in dieser Situation weder dem Sohn Gottes noch den ihn 3 Tage Suchenden ein Vorwurf zu machen, aber diese Antwort, die ganze Sache, zeigt uns den Unterschied auf, wie wir als Christen und irdische Familienglieder zu unserem himmlischen Vater und zu seinem Sohn stehen. Wir gehen ja menschlich an die Sache Gottes heran, mit unseren irdischen Überlegungen, von unseren Arbeitsbedingungen aus, von sozialen und gesundheitlichen Umständen her, während Gott, der die Wahrheit ist und aus dieser heraus agiert, aus der Wahrheit, an die wir in keinster Weise hinanreichen, mit der wir nur zu tun haben können in der Begegnung mit ihm. Denn nur in ihm und in seinem Wort begegnen Menschen der Wahrheit. Nirgends sonst ist uns ein Zugang zu ihr möglich oder haben wir gar Anteil an der Wahrheit, wie geschrieben steht in Römer 3,4. Vielmehr erweist sich Gott als wahrhaftig, jeder Mensch aber als Lügner. Die Regierenden in Staat und Kirchen, die zeigen das gegenwärtig exemplarisch auf, mitsamt den Medien. Aber auch in unseren Familien ist das nicht viel besser. Auch nicht in all unseren Gemeinschaften, in unseren Freundschaften und Bekanntschaften. Die Wahrheit ist nicht im Menschen angesiedelt. Das müssen wir, soweit wir überhaupt ehrlich sein können, als absolute Tatsache anerkennen. Dem römischen Statthalter Pilatus ging es Christus gegenüber nicht anders. Er fragte sogar, was ist Wahrheit, als er der Wahrheit gerade gegenüberstand. Und auch hier in unserer biblischen Situation, wo Maria und ihr Mann den Gottessohn 3 Tage lang suchen und ihn schließlich im Tempel finden, da haben wir eine solche Begegnung mit der Wahrheit vor uns. Wir müssen das im persönlichen Gebet und beim Lesen des Gotteswortes sowie beim Zeugen von Jesus akzeptieren. Das ist unsere Situation. Deshalb sollten wir nie von unserem Glauben reden, denn wir sind nicht glaubwürdig. Reden wir von Jesus, führen wir die Menschen zur Wahrheit und nicht zu uns. Auf das Wort Jesu: Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Darauf wird jetzt gefolgert: Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen sagte. Ein gutes Wort stellt das gar nicht als verwunderlich hin, denn nicht mit einem Aber, sondern mit einem Und fängt das Wort an: Und sie verstanden das Wort nicht. Und darauf folgt dann noch ein weiteres Und, also die weiter zu erwartende Folge, und auf dieses noch ein Und. Und da steht: Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth und war ihnen untertan. Und seine Mutter behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Das in dem Sein, was seines Vaters ist, schließt demnach auch sein Untertansein unter seinen Ziehvater und seine Mutter als logische Folge mit ein, um die göttliche Ordnung den Eltern gegenüber zu wahren, wie das mosaische Gesetz es verlangt. Gottes Ehre und die familiäre Ordnung ist damit hergestellt. Was allerdings nicht dazu passt, ist Marias allzu menschliche Interpretation. Sie betont, dass sie und Josef voller Sorge 3 Tage lang nach Jesus gesucht haben. Es ist bemerkenswert, dass ihr Glaubensleben derhalben gar keinen Hinweis erhielt. Sie hatten nicht bemerkt, dass Jesus in Jerusalem zurückgeblieben ist. Und als sie es bemerkten, da bildeten sie sich eine Meinung. Also etwas kennen ja auch wir, nicht wahr? Und in dieser Meinung, dass er bei den Verwandten und Bekannten sei, marschierten sie noch eine ganze Tagesreise weg von Jerusalem. Erst als sie erkannten, dass diese ihre Meinung unrichtig war, kehrten sie voller Sorge um. Während dieser ganzen Zeit saß der 12-jährige Jesus dort, wo er hingehörte. Sie aber fanden ihn erst am 3. Tag und sie waren bestürzt, wo er war und wie er dort aufgefunden wurde. Wir könnten, abgesehen von Jona im Bauch des Fisches und von Jesu späterem Wort, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten, hier etliche interessante 3-Tages-Geschehnisse aufzählen, denn dieser Begriff steht 59 Mal in der Bibel in 57 Versen. Aber die Zeit würde uns nicht reichen dazu. Wir haben es hier mit einer Begebenheit aus Jesu stiller Zeit zu tun und da darf nichts weiter hineininterpretiert werden. Es gilt für uns nur, was hier steht. Vor allem sein Wort: Wisst ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Nahezu 20 Jahre sind dann vergangen nach diesem Wort, von denen wir nichts wissen. Jesus war, was schließlich seine Sendung und seinen Dienst betrifft, immer in dem, was seines himmlischen Vaters war. Selbst die 3 Tage im Grabe, so aus der Sicht von oben. Die Sicht von unten, der irdische, der religiöse Familiensinn, der irrt hier aber allzu gerne. Warum? Weil er von eigenen Wünschen und Vorstellungen sich leiten lässt. Dem Äußeren ist er verhaftet, der Tradition, dem Image. Greift Gott bei uns ein in unerwarteter Weise, dann reagiert unser Herz falsch und sucht mit Schmerzen nach Lösungen, wie die Maria, übrigens damals selber keine 30 Jahre alt. Warum sorgen wir in so vielen Fällen und laden uns so viele unnötige Schmerzen auf? Gerade heutzutage, wo ein Spaßvogel sagte, wäre die Welt ein Würfel gewesen, dann hätten jetzt besorgte Eltern gleich die Ecken abgehauen, damit die Kinder sich nicht wehtun. Aber bleiben wir ernst. Es gibt besonders im geistlichen Umfeld spezielle Sorgen. Es geht dabei um das eigene Ansehen in der Gemeinschaft, um das Bild, das unsere gläubige Familie nach außen hin abgeben soll. Dies sei so erst einmal in den Raum gestellt, dazu später noch. Aber bleiben wir noch ein wenig dort im Tempel und versuchen wir das nahezu Unmögliche. Versuchen wir, uns dem 12-Jährigen dort gedanklich ein wenig zu nähern. Ein sehr schwieriges Unterfangen, denn die Bibel lehrt uns darüber nur das eine, dass Jesus zu diesem Zeitpunkt an jenem Ort zu sein hatte. Er musste in dem sein. Und die Bibel berichtet, er saß mitten unter den Lehrern und hörte ihnen zu und befragte sie. Alle, die ihn hörten, staunten über ihn. Es werden auch Rückfragen an den 12-jährigen Jesus gestellt, die er so verständig beantwortet, dass sich die Zuhörer wundern über sein Verständnis. Und 2 Jahrzehnte später, als ihn seine Jünger hinweisen auf den Tempel, Meister, was für Steine, was für Bauten, da antwortet er ihnen, was ihr hier seht, siehe, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Aber jetzt sitzt er als Jugendlicher mitten unter den Gelehrten, in den hochgebauten Hallen. Geweihte Priester mit feierlichen Gewändern schreiten hin und her. Weihrauchwolken als Symbole des Gebets liegen in der Luft. Dazu die verschiedenen Opfer, die heiligen Psalmen und die des heilskundigen Rabbiner. All das und noch mehr ist angetan, eine Atmosphäre zu schaffen, die im Herzen einen Bezug zu Höherem herzustellen imstande ist, nicht wahr? Alles weist und zieht aufwärts, himmelwärts, alles zeugt von dem Unsichtbaren, das doch weitaus realer ist als das Sichtbare in Ewigkeit. Und kennen wir das nicht auch, dieses geistlich erhebende Ambiente? War es nicht so, als wir zum ersten Mal etwas scheu einen Gemeindesaal betreten haben? Zwar bei weitem nicht von solch äußerlicher Pracht umgeben, dafür umso mehr in inniger Erwartung einer geistlich gesunden Umgebung. Verständige Fragen oder Antworten hatten wir ja keine auf den Lippen, aber in uns hatten wir eine feierliche Erwartung dessen, was wir nun zu erleben und zu hören hofften. Kein Wunder, stammen wir doch alle aus dem dunkelsten Heidentum, aus katholischem Umfeld oder einer anderen Finsternis. Aber nun waren wir dem Licht des Evangeliums nahegebracht worden und waren bei aller Scheu froh, hier zu sein in solch heiligen Hallen. Alles saugten wir auf, korrigierten eigene Anschauungen und wir waren offen. Wir wurden richtig im Sinne des Hauses, gemeinschaftskonform richtig, nicht aber wahr. Neue Lieder sangen wir und wir begannen uns anzupassen. Wir lernten die Gepflogenheiten und auch viele Denkweisen zu übernehmen und all unser angeborener Widerspruchsgeist blieb unterdrückt. Wir wollten ja gar nicht merken, dass dies nicht alles im Sinne Gottes war. Es war nicht die Freiheit, zu der uns Christus befreit hatte, sondern eine neue, von uns idealisierte Knechtschaft. Aber wir übernahmen all die Denkmuster und auch die Mengenlehre unserer neuen Gemeinschaft und begannen diese selber zu vertreten, nach innen und nach außen. Und das brachte uns lobende Anerkennung von Seiten der Brüder ein, und das tat gut. Nach und nach bildete sich in uns auch ein neues Wunschbild vom häuslichen Zusammenleben, das Ideal einer heilen, gläubigen Familie. Und so gingen wir daran, das umzusetzen. Ein perfektes Leben unter Gottes Wort schwebte uns vor. Es war uns gar nicht aufgefallen, dass wir den schmalen Weg nie beschritten hatten. Zu solchen waren wir auch nicht recht gelehrt worden. In eigener religiöser Überzeugung und Kraft unterwegs, wohl unter Gebet und treuem Besuch der Gemeindestunden, gestatteten wir uns manchen Blick auf benachbarte Vorzeigefamilien und strebten umso mehr eine geistlich heile Welt für uns an. Aber damit bewegten wir uns fort von dem lebendigen Vatergott und fort von seinem Sohn, in dem uns alles gegeben wäre, was uns zum Heil und zum Leben in der Gottesfurcht dient. Und das trifft auch auf das Leben in der eigenen Familie zu, wo Gott dem Einzelnen am ehesten beweisen kann, welch großer Sünder er ist, bevor er das wahre Heil in Christus findet. Wir aber hatten uns längst selber mit dem Götzen unserer Vorstellung vom Glaubensleben auf den Weg gemacht. Und wir waren damit aus der Gnade gefallen. Daher musste auch die Bibel herhalten mit passenden Sprüchen zum Rechtfertigen unseres religiösen Zieles, dass von vielem in der Bibel auch das Gegenteil ausgesagt wird und wir nicht einzelne Verse für unsere Zwecke missbrauchen durften und Gottes Plan mit uns ein ganz anderer war. Das wurde uns erst dann klarer, als sich die ersten Katastrophen abzeichneten, nach innen und außen. Uns war aber immer noch vollständig die Erkenntnis fremd, dass all unser Streben nach gläubiger Perfektion nur der eigenen Höhe, dem Stolz und der Ich-Liebe dient. Und dass Gott mit der Kreuzigung seines Sohnes und damit auch unseres Ichs gerade die entgegengesetzte Richtung für uns bestimmt hatte. Wie steht in 2. Korinther 5, im Vers 14, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. In vielen Christen herrscht aber weiter eine menschliche Vorstellung von der guten Ehe und von der heilen Familie vor, und zwar aus eigenen christlichen Gnaden, zusammen mit der Wunschvorstellung von vorzeigbaren, wohlerzogenen Kindern, weil wir ja doch in einer christlichen Gemeinschaft eingetragen sind und uns dort auch passend präsentieren wollen. Damit werden aber die Ziele menschlich höher gesteckt, als die tätige Gnade Gottes es vorhat mit uns, denn er sagt, dass wir in der Ehe auch Trübsale haben werden. Weil zu viele wollen bis heute die Regeln nicht akzeptieren, dass alles, was uns klein macht, von Gott kommt. Aber alles, was uns groß macht, vom Teufel stammt. Wir hatten wohl das Buch Hiob nicht richtig verstanden. Auch nicht den Stammbaum Jesu mit den eingetragenen Namen Jakob, Juda und Tamar und mit dem Weib des Uriah und auch anderen. Da stehen ja Lebensgeschichten dahinter, die Gott geschehen und aufschreiben hat lassen, damit der Mensch klein gemacht wird und wir das Heil nur in Christus suchen sollen. Wir hatten es verabsäumt, Jesu einschlägige Worte auf uns und unsere Familien zu beziehen. Wir meinten nicht, dass uns das gilt, was er sagt. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Aber nein, das Kreuz auf uns nehmen, das haben wir dem schwärmerischen Familiensinn geopfert. Wir verstehen und verkündigen und der Kreuz tragen das, was uns Probleme macht, womit wir dann sogar prahlen und unsere Güte und christliche Qualität ins Licht rücken. Nicht aber das wahre Kreuz, die Tötungsmaschine Gottes für unser Ich. Mitgestorben mit Christus, wir? Nein, nein, da leidet ja unser Ansehen vor den anderen. Mitgestorben, unsere Familienehre. Mitgestorben, mein christliches Profilieren? Nein. Ja, freilich hatten wir gehört, dass Jesus sagt, überlege wohl, bevor du dich mit mir abgibst, dass du nicht so handelst wie der Mann, der einen Turm zu bauen anfing, der aber nicht die Kosten überschlagen hatte und es deshalb nach der Arbeit vieler Tage und nach vieler Aufopferung anstehen lassen, ja aufgeben musste. Oder wie der König, der sich in einen Streit begab, weil er die Stärke des Feindes aber nicht bedacht hatte, unterlag. Und der Feind, der sitzt in mir und der profiliert sich immer nach außen. Der sorgt um sein Image. Er will nicht sein in dem, was Gott ihm zugemessen hat, weil sein angesehenes Leben er nicht verlieren, seinen guten Ruf er nicht verlieren will. Er schämt sich Jesus und der Erniedrigung, die uns von ihm zukommt. Haben wir wirklich nicht die Kosten überschlagen? Waren sie uns nicht bekannt? Hat man dir nicht bewusst gemacht, dass der Herr eine sehr ernste und sehr gute Errettung für dich parat hält, die dich zuerst das Leben kostet und das Ansehen, um das Leben zu gewinnen in ihm? Und da geht alles drauf, was menschlich hoch ist. Und doch heißt es in Johannes 12, 43, die Ehre bei den Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes. Feinde des Kreuzes Christi, bleiben viele, solange es immer nur geht. Vieles wäre auch uns erspart geblieben, hätten wir nur nicht diese Richtung auf das Höhenheiligtum eingeschlagen. Und wehe uns, wenn wir auf diesem Weg weitermarschieren und Gott stoppt uns nicht in seiner Gnade und wirft uns nicht vom hohen Ross. Denn als kreuzesfeindliche Geschwister, da sind wir eine Qual für die Armen in Christus, wenn wir anderen vorschwärmen von unseren ach so begabten Kindern und unserem so gesegneten Zusammenleben und dann aus dieser Position heraus die von uns Verachteten scheinheilig fragen, na, wie geht es euch denn? Oft denke ich da an Jesu Anweisung, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Und was darüber ist, das ist vom Bösen, ist vom Hohen, vom Überheblichen. Denn was wollen solche denn hören? Dass die Frau endlich ihren Befund erhalten hat? Und was soll denn bitte da drinstehen, euer Gnaden, nach eurem Gelüste? Und was bewegt euch zu fragen, ob der Mann schon eine Arbeitsstelle gefunden hat? Gottes Wort sagt, ihre Reden sind glatt wie Butter, aber Krieg haben sie im Sinn. Ihre Worte sind sanfter als Öl, aber doch gezückte Schwerter, so in Psalm 55. Und in Sprüche 30 steht, es gibt ein Geschlecht, mit was für hohen Augen und erhabenen Augenwimpern, ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter und dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. Da haben wir je nachgedacht, was das heißt, arm sein im Geist, dass es heißt, elend zu sein, verkannt zu sein, kein Ansehen haben vor Gott und vor den Menschen? Das sind Gotteskinder, die nichts vorzuweisen haben. Das sind jene, die flehentlich reden mit Gott und mit den Menschen. Die Reichen, die antworten hart. Selig sind sie, die Armen im Geist, die sich durch Gottes Gnade viel mitmachen. Und die fragen dann nicht, wie geht es dir? Denn solche kommen von unten her, aus der Tiefe. Die beten als Arme von vornherein. Die wissen, dass vor Gott keiner ein Ansehen hat. Und daher auch ihr Feingefühl für die Not der anderen. Denn was nützt denn die Kenntnis vom Befund, vom Familienproblem der anderen? Helfen kann ja nur einer. Oh, wie fein ist doch der Umgang unseres Herrn mit den Menschen. Das sehen wir an ihm in jeder Begegnung in der Bibel. Es zahlt sich allemal aus, ihn zu beobachten, wie er Menschen begegnet. Er wirft keinem Armen etwas vor, der sich bei ihm birgt. Den Hochmütigen und Stolzen aber, dem kommt er anders. Der Herr, der lebendige Gott, er ist weder Humanist noch Heuchler. An seine Liebe freut sich der Wahrheit. Kennst du sein Herz? Kennst du seinen Beweggrund, dir zu begegnen? Kennst du das Wort aus Psalm 13? Ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Jesu Begegnung mit den Menschen in der Bibel und auch heute kommt aus dem Verständnis des untersten Standes, in den er sich hat versetzen lassen vom Vater, nämlich als der unwerteste und verachtetste von allen. Ich muss sein in dem, was meines Vaters ist. Wisst ihr das nicht? In dem, was des Vaters ist, war er alle Zeit in seinem Dienst für uns. Und so hatte der Vater sein Wohlgefallen an seinem Sohn und von daher kommt uns sein liebevolles Verständnis entgegen, insofern wir zu den Armen gehören, die nichts haben vor ihm, an eigener Güte, an eigener Höhe und Ansehen. Und von daher zerstört er jedem gläubigen Menschen dessen Höhenheiligtümer, all unsere hohen Ziele, mit denen auch wir einst ins Glaubensleben gegangen sind, so lange, bis kein Stein von unserem religiösen Wahngebäude mehr auf dem anderen bleibt. Und wehe dem, der sich dieser liebevollen Züchtigung entzieht, damit nicht bedacht wird, weil er sich hier entzieht. Wehe dem, der ungehindert weiter seinem geistlichen Hochmut frönen kann. Wehe dem, den Gott dabei nicht aufhält. Jesus sagt in Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ja, glücklich die wenigen Eheleute, der einzelne Mann, die einzelne Frau, die begriffen haben, dass sie zu den Armen gehören müssen in jeder Hinsicht, damit Christus ihnen das Evangelium und seine Gnade zuspricht. Ehe ist nicht Ehe um der Ehe willen, sondern um Christi willen vor Gott. Und Familie ist nicht Familie um der Familie willen, sondern um Christi willen. Da geht es um den Einzelnen und nicht um die Sache und um das Ansehen nach außen. Es gibt Leiden. Es kommen viele Trübsale, zahlreiche Bedrängnisse, ohne die es ja keinen Weg in das Reich Gottes gibt. Und da gehört der Hausstand dazu, ohne Zweifel. Und je dicker es kommt, umso enger liegen solche Armen im Geist an der Brust Jesu. Glückselig alle, die auf Gottes Geheiß unten durchzugehen haben. Aber nicht wahr, unsere Kinder, die müssen ja doch alle studieren, damit wir eine hochintelligente, großartige, von Gott so gesegnete Familie vorzeigen können. Aber ach, wie viele geldgierige Monster wurden auf diese Weise aus gläubigen Familien in die Familien der Welt gesetzt. Aber das wird ja kaum negativ gesehen. Sollte Gott wirklich gesagt haben, seid gleichgesinnt untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Gleichgesinnt heißt nicht höher gesinnt, sondern gleichgesinnt in dem, was Christi ist. Studieren soll, wem Gott es gibt, aber er soll sich der hohen Dinge entschlagen, die wieder die Seele streiten, und es sind wenige, ganz wenige, die uns als solche bekannt sind. Hochmut und Habsucht und Ehrsucht werden in den Gemeinden kaum geahndet, oder? Aber kein Mensch, der sie tut, wird das Himmelreich erben, sagt Gottes Wort. Da ist mehr Hoffnung für den, der in seiner kaputten Ehe und in seiner nicht vorzeigbaren Familie ununterbrochen zum Herrn schreien muss, in seiner Not, dass Gott ihn zuerst selber ändern möge und dass er dann den Seinen in Gottes Weise begegnen darf, um die Armen als Armer zu gewinnen fürs Evangelium, damit an ihm selber nicht noch mehr Menschen zu Schanden werden. Ja, da ist mehr Hoffnung zum Heil als in den Familien Laodiceas, die in ihrem Hochmut und geistlichen Eigendünkel auf andere herabblicken. Das alles hat ja Folgen, aber der innerlich Reiche, der sieht sie erst, wenn es zu spät ist. In Jesaja 5, Vers 13 steht, darum wird mein Volk weggeführt, aus Mangel an Erkenntnis, und seine Edlen verhungern, und seine Menge lechzt vor Durst. Darum sperrt der Scheol weit auf seinen Schlund und reißt seinen Rachen auf ohne Maß und hinabfährt seine Pracht und sein Getümmel und sein Getöse und wer darin frohlockt. Und der Mensch wird gebeugt und der Mann wird erniedrigt und die Augen der Hoffärtigen werden erniedrigt. Ach, was haben sich auch die von Gott Armgemachten einst alles vorgestellt und gewünscht. Der Herr schenkt, Gott sei Dank, unseren Wünschen aber keine Beachtung. Er durchquert sie einfach. Er unterstützt sie nicht, er tötet sie. Wir stellen uns anfangs vor, dass Gott sich für unsere geistlichen Pläne ganz besonders interessieren wird. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Er ist nur daran interessiert, dass wir geistlich arm sind. Anstatt sich zu unseren sauberen Plänen zu neigen, vernichtet Gott sie absichtlich. Hätten wir gleich anfangs die Bibel aufmerksam und ganz gelesen, dann hätten wir wissen können, worin wir sein sollen, nämlich in dem, was des Vaters ist. Es steht im Psalm 72, 13, er wird sich erbarmen des Geringen und des Armen, und die Seelen der Armen wird er retten. Zu unserer inneren Erziehung gehört deshalb, dass der Herr unsere hochfahrenden Pläne absichtlich durchkreuzt durch seine Vorsehung und dass wir sogar zusehen dürfen, wie er das tut. Er will, dass wir als Arme vor ihm in dem sind, was unseres reichen und allmächtigen Vaters ist, nicht aber im Hochmut eines vorzeigbaren Lebens vor anderen bleiben. Und deshalb schenkt er allem, was wir ihm bringen, keine Beachtung, sei es, was es wolle. Auch unsere alte Feierlichkeit muss weg. Sie verherrlicht doch nur die alten Steine und Bauten. Normal will uns der Geist Gottes machen. Normal. So normal, wie der zwölfjährige Sohn Gottes es im Tempel ausgesprochen hat. Haben wir je gelernt, auf all unsere zerstörten Wünsche und Vorstellungen das Wort aus 2. Korinther 5, 18 anzuwenden? Dort steht, das alles aber kommt von Gott. Es ist Gottes liebevolle Gnade für deine Seele, wenn es dir nicht mehr gelingt, dein familiäres Umfeld nach deinen religiösen Vorstellungen aufzubauen. Wir kennen da einen netten jungen Mann, der ist einst aufgewachsen und gläubig geworden in Deutschland in einer größeren Gemeinde, in der besonders auf sauberes Glaubensleben geachtet wird. Und der junge Mann hatte sich vorgenommen, von Haus aus alles richtig zu machen. Er heiratete sogar die Tochter eines Ältesten einer ähnlichen Gemeinde. Und anfangs nahmen sie fleißig teil am Gemeindeleben, hatten drei kleine Söhne und eine schöne Eigentumswohnung. Nach wenigen Jahren aber war das alles zerstört. Die Sache ist nicht nur auf allen Linien gescheitert, sondern der hoffnungsvolle junge Mann wurde dabei ruiniert, nach Strich und Faden. Nun nicht mehr ganz so jung, wird er seit langem bis unter das Existenzminimum gepfändet. Er hat keinerlei Besitz mehr, auch keinerlei geistliches Ansehen und niemand in seiner Gemeinde vermisst ihn. Nur seine Arbeitsstelle, die hat er noch. Vom Schwiegervater und seiner Ex-Frau wird er seit mehr als 5 Jahren vor Gericht schwerst verleumdet, als Verbrecher und geistig gestört hingestellt und finanziell bis aufs Letzte verfolgt. Dass Sachverständige das Gegenteil von ihm behaupten, nützt ihm nichts. Er hatte sich nicht trennen wollen. Er hatte ein schönes, gottgewolltes Familienleben angestrebt, mit einer lieben Frau und zu Gott und seinem Wort hin erzogenen Kindern. Aber die Frau, eine gelernte Pädagogin, hat ihn nach dem 3. Kind heimlich verlassen, verbreitete horrende Schauergeschichten, ließ sich von ihm scheiden und lebt jetzt in der Nähe ihres Vaters in einem anderen Land. Von den gläubigen Brüdern aus den betroffenen christlichen Gemeinden hat ihm zu keiner Zeit kein einziger auch nur andeutungsweise helfen wollen. Die Kinder wohnen bei der Mutter, sind völlig verzogen und auffällig verhaltensgestört. Sie lassen ihren Vater nicht einmal bei Tisch beten, wenn sie einmal mit ihm zusammen sind. Auch da stören sie. Wir wüssten noch viel dazu zu sagen, aber für das heutige Thema reicht das soweit. Wir bekennen auch noch einige andere, die es ebenfalls gut machen wollten, die sich auch ein schönes, gutes, christliches Familienleben vorgenommen haben. Und nun ist alles anders gekommen. Ihre Pläne wurden völlig durchkreuzt, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber diese alle, von denen wir sprechen, der junge Mann und jene anderen, die sind uns bestens bekannt als genau die Glaubensgeschwister, die am nächsten bei ihrem Herrn und Heiland leben, Bei Gott sind sie Heilige und Geliebte in all ihrer Armut und Unansehnlichkeit vor den Menschen. Sie durchleben Psalm 42, wie er im Buch steht. Die Kinder wurden ihnen genommen, gesundheitlich, ja substanziell sind sie mehr als angeschlagen. Ihre Züchtigung ist alle Morgen da, Gottes Fluten rauschen daher, eine Tiefe ruft die andere, alle Wasserwogen Gottes und seine Wellen gehen über sie. Ihre Tränen sind ihre Speise bei Tag und bei Nacht. Täglich fragt sie ihr ganzes Umfeld, wo ist nun dein Gott? Und ihre Seele dürstet nach ihm, dem lebendigen Gott. Immer wieder kommt das Wort in ihnen hoch und tröstet sie zugleich. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Merken wir den Unterschied? Das alles hat ein geistlich Reicher nicht. So gesegnet ist nur der geistlich Arme. Solche sind in dem, was des Vaters ist, da, wo der Sohn ist. Denn höre solche beten. Schau an ihr tiefes geistliches Verständnis, wenn sie mit Gott und mit uns sprechen. Beachte den Geist der Besonnenheit und Gottesfurcht, den Gott durch Leid und Bedrängnis in ihr Herz gelegt hat. Sie haben ja gar keine andere Wahl. Sie müssen sein in dem, was ihres himmlischen Vaters ist. Und von solchen Glaubensgeschwistern kommen keine dummen, überheblichen Fragen. Da ist vielmehr unvoreingenommenes, tiefstes Verständnis für andere. Da ist vom Heiligen Geist gewirktes, feinfühliges Miteinander und von herzlichem Gebet getragenes Zusammensein. Also solche beten vorher schon, sie brauchen nichts zu fragen. Der Herr hat sie so weit gebracht, dass sie in all ihrer Not ganz gerne und gleich für ihn und auch für andere da sind. Sie haben ja die Herzen und die Hände frei, denn er hat ja ihrem Herzen gerade in all ihrer Bedrängnis Raum gemacht, für ihn. Alles eigene ist ihnen wohl zerstört worden. Aber nun ist der Herr ihr Teil, so steht es in Klagelieder 3,24. In dem Leben, das er ihnen gegeben hat, ist schon längst das Wort wahr geworden, wie Zacharia 14,9 sagt, und der Herr wird der Einzige sein und sein Name der Einzige. Sie haben nichts, sie haben nichts mehr, aber sie haben mehr als alle anderen, sie haben Christus. Sie mussten den Weg Hiobs gehen, da ist keine Familie mehr, der sie sich räumen könnten. Sie mussten den Weg Josefs gehen. Sie sind verkannt, verleumdet, verachtet. Jahrzehntelange Zucht von Gott. Wozu? Weil der Herr selber es gut macht bei ihnen und in ihnen, weit über Wünschen und Bitten und Verstehen, weil er ihre Standhaftigkeit ist. Er ist der Fels, auf dem sie stehen. Wie ein Gemälde aus der Hand des Ewigen beschreibt sie Gottes Wort, dem Psalm 84, wohl dem Menschen, dessen Stärke in dir liegt, wohl denen, in deren Herzen gebahnte Wege sind. Wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Sie schreiten von Kraft zu Kraft, erscheinen vor Gott in Zion. Ja, gebahnte Wege sind in ihren Herzen, im schwersten Gelände gebahnt, vom himmlischen Durchbrecher, nicht mehr die selbst erträumten Auen und Gefilde geistlicher Höhe. Nein, nun seine Wege, seine Quellen, sein Frühregen, o gesegnetes Sein in ihm. Ach, möge der Herr all jene menschlich-geistlichen Steine und Bauten, die wir einst so bewundert und selber angestrebt haben, als wir noch mit den sogenannten Erfolgreichen zum Haus Gottes gingen, möge Gott sie völlig aus unserem Blickfeld löschen und uns in seiner Gnade, in seinem Ernst und seiner Liebe durchs Tränental führen, um arm vor ihm erscheinen zu dürfen, damit wir mit Christus sind und bleiben in dem Wort, in dem, was des Vaters ist. Gottes Wort spricht zu uns vom Verhältnis zwischen Leiden und Trost im 2. Korinther 1, 6 bis 7. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksam erweist in standhafter Erduldung derselben Leiden, die auch wir erleiden. Werden wir getröstet, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung. Und unsere Hoffnung für euch ist gewiss, da wir wissen, gleich wie ihr Anteil an den Leiden habt, so auch am Trost. Und deshalb ruft uns der erste Petrusbrief auch zu. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges, sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Der Sohn Gottes sagte, wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Aber haben wir das auch recht bedacht? Mag sein, wir haben das irdische Dasein vor Gott für uns falsch idealisiert, uns vom Leiden befreien wollen und den Himmel uns auf Erden gewünscht und vorgestellt. 20 Jahre nachdem er als 12-Jähriger im Tempel gesessen war, kommt eine andere Maria, sitzt zu seinen Füßen und hört ihm zu, um sich selbst zu verlieren in seinem Wort. Maria hatte erkannt, dass Jesus und den Mitmenschen am besten gedient ist, wenn man über Jesu tägliche Gegenwart sich selber verleugnet und sich selbst vergisst und alle eigenen geistlichen Pläne verwirft. Und Jesus hat Marias und damit im Grunde seine eigene Tugend gelobt, die er an ihr gefunden hat. Es ist die Tugend aller Tugenden, nämlich die, die immer vor Gott bleibt, immer lauschend auf sein Wort, auf seinen Wink, sozusagen auf seinen Atem, auf den Luftzug aus der oberen Welt. Immer bereit sein, jede eigene Höhe rigoros zu vermeiden. Immer die eigenen Ziele verleugnen. Und mögen sie noch so geistlich aussehen. Immer nur seinen Willen ausführen, der uns klein macht und in der Armut erhält. Denn der unterste Weg ist uns nie bequem. Und doch ist er jedes Mal das Segensreichste fürs eigene Herz und für andere. Ja, es wird durchs finstere Tal gehen und durch Unerwartetes, durch Schläge, Rückschläge, Tiefschläge, durch wiederkehrende Fluten. Aber gerade dort werden wir ihn finden, ihn, der uns in der Bedrängnis Raum schafft. Wissen wir, dass wir in dem sein müssen, was Jesu ist? Solange bis er uns eines Tages sagen wird, gut so, du getreuer Knecht, gehe ein zu deines Herrn Freude. Und dann sind wir am schönsten Ort unserer Bestimmung angelangt, in dem, was Jesu ist. Schlagen wir daher hier jede Höhe aus, in der Ehe, in der Familie, in der Gemeinschaft. Wie König David zu seiner ihn verhöhnenden Frau Michal gesagt hat, und ich will noch geringer werden als diesmal und niedrig sein in meinen Augen. Gott ist unser Lebenselement und den Sohn, den hat er für uns dazu bestimmt, auf dass wir das Leben haben in ihm, in Christus. Denn Christus ist unser Bestimmungsort, nicht die Ehe, nicht die Familie, nicht die Arbeit, nicht das Ansehen in der Gemeinde und auch nicht die Gesundheit. Mögen wir für unsere restlichen Erdentage alle Zeit das eine beherzigen. In der ganzen Welt stehe ich zu jeder Zeit, in allen Umständen, nur dir, Herr Jesus, ganz allein gegenüber. Nicht Menschen stehe ich gegenüber, nicht dem Ehepartner, nicht den Kindern, nicht unserer geistlichen Gemeinschaft, nicht dem Arzt und nicht dem Tod, sondern einzig und allein dir, meinem Herrn. Und er allein, Jesus, ist verantwortlich für uns. Er, unser Eigentümer, der uns so teuer erkauft hat. Wie heißt es am Berg der Verklärung? Als sie aber ihre Augen erhoben, sahen sie niemand mehr als Jesus allein. Und dann gingen sie mit ihm bergab. Wohin? Auf die kommende Erniedrigung zu, um erhöht zu werden. Wo? Am Kreuz. Mit Jesu ersten uns bekannten Wort hatten wir diese Predigt begonnen und mit Jesu ersten Wort, das der Bergpredigt, möchte ich schließen. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Amen. Amen.